Was sehr interessant ist, was er uns wortwörtlich gesagt hat, nicht ohne Bitterkeit. Ich zitiere mal aus Modrows Aussagen. Zitat, die vor der Frauenkirche versammelten Sachsen kriegten sich nicht ein. Sie warfen sich dem Kanzler an den Hals und zu Füßen, beides gleichzeitig. Ihm gefiel es sichtlich. Er meint Kohl, er spürte, wie er später den Mantel der Geschichte am Zipfel festhielt.
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe. Zu den Fragen unserer Zeit.
Die wichtigste Rede seiner Kanzlerschaft. 35 Jahre nach dem Auftritt Helmut Kohls vor der Dresdner Frauenkirche. Hallo, hier ist der Podcast aus der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz. Hier ist mit Herz und Haltung. Ich bin Daniel Heinze, herzlich willkommen. Am 19. Dezember 1989 hielt Bundeskanzler Helmut Kohl vor der Ruine der Dresdner Frauenkirche eine seiner wichtigsten Reden. Wenige Wochen zuvor war in Berlin die Mauer gefallen und die deutsche Einheit stand plötzlich im Bereich des Möglichen. Zugleich war sowohl im Verhältnis der beiden deutschen Staaten als auch auf dem außenpolitischen Parkett zwischen den USA, der Sowjetunion, Großbritannien und Frankreich jede Menge Fingerspitzengefühl gefragt. In diesem Dezember jährt sich dieser Auftritt von Helmut Kohl nun zum 35. Mal. Grund genug für uns bei Mit Herz und Haltung auf dieses markante Ereignis der Dresdner Stadtgeschichte und auch der deutschen Geschichte insgesamt zurückzublicken. Und gemacht hat das vor allen Dingen meine Kollegin Karin Wollschläger. Sie ist Co-Leiterin des Büros Hauptstadt Ostdeutschlands der katholischen Nachrichtenagentur KNA in Berlin. Karin, schön, dass du da bist.
Hallo Daniel.
Du hast in den letzten Tagen mit drei Personen gesprochen, die mit diesen Ereignissen vom 19. Dezember 89 bestens vertraut sind.
Ja, ich habe gesprochen mit Frank Richter, den viele von euch sicherlich auch kennen. Er war damals Kaplan an der Dresdner Kathedrale. Dann mit einem der wichtigsten Berater des Bundeskanzlers Helmut Kohl damals, nämlich mit Horst Teltschik, der war auch vor Ort. Und dann noch mit dem Historiker Professor Dr. Michael Gehler, der die Tagebücher von Horst Teltschik rausgegeben hat.
Also drei spannende Personen, drei Experten, die auch alle heute hier im Podcast zu Wort kommen. Los geht's jetzt erstmal mit deinem Gespräch mit Frank Richter.
Ja, Frank Richter kennen sicher viele von euch noch als Leiter der Sächsischen Landeszentrale in Dresden. Das war er bis 2017, dann ging er in die Politik, saß im Sächsischen Landtag bis vor kurzem. Und er war damals als Kaplan auf dem Platz dabei vor der Dresdner Frauenkirche. Und ich habe ihn als erstes gefragt, wie war denn das damals? Wie war die Stimmung da auf dem Platz?
Nun ja, wir müssen uns an die Situation erinnern. Der 19. Dezember, klar, kurz vor Weihnachten, die Demonstrationen, die ja über viele Wochen angehalten hatten, die haben dann durchaus eine gewisse Ermüdung auch provoziert. Ich habe in Erinnerung, dass die Menschen sich dann schon so langsam von dem Gedanken der friedlichen Revolution verabschiedeten und an das Weihnachtsfest zu denken begannen. Aber dann wurde eben klar, dass Helmut Kohl Dresden besuchen würde. Und das brachte die Stadt dann schon nochmal in eine gewisse Erregung, in eine politische Erregung. Ich selber war ja damals noch als Domvikar in der katholischen Hofkirche tätig und habe diese Ansprache von Helmut Kohl vor der Ruine der Frauenkirche nur am Rande erlebt. Also ich bin dort gewesen, ich habe dort gestanden, aber keineswegs ganz vorn, sondern eher weit hinten. Und habe mir dann die Freiheit genommen, diese parallel dazu diese Rede dann auch im Mitschnitt anzuhören, zunächst mal aufzunehmen natürlich, und zwar von der Übertragung des DDR-Rundfunks. Und diesen Mitschnitt habe ich bis heute. Der ist besonders interessant, weil die Reporterin und der Reporter des DDR-Rundfunks natürlich eine gewisse Schwierigkeit hatten, das Ganze zu interpretieren, also nicht nur zu dokumentieren, sondern auch zu interpretieren. Das ist ein interessantes Tondokument.
Eigentlich sollte Bundeskanzler Helmut Kohl dort ja nur einen Kranz niederlegen, dann war da plötzlich ein Rednerpult und rückblickend sagte Kohl dann, die Menschen haben auf eine Botschaft gewartet, nicht nur hier auf dem Platz, sondern im ganzen Land.
Welche Botschaft haben Sie damals gehört und mitgenommen?
Also es waren ungefähr 60.000 Menschen auf dem Platz. Ja, ich glaube, ich habe selber nie eine größere Demonstration live miterlebt. Die Ruine der Frauenkirche war angestrahlt. Es war ja bereits dunkel. Der Platz war gefüllt mit sehr vielen Deutschlandfahnen. Und man hatte den Eindruck, dass es immer mehr Menschen würden, die da auf den Platz strömten. Also ich würde diese Rede gerne als ein kommunikatives Ereignis beschreiben. Der besonderen Art. Das war nicht nur eine Rede. Das war ein osmotischer Vorgang. Helmut Kohl hat, glaube ich, dort am Rednerpult stehend begriffen. Er stand ja nicht alleine da oben, nicht? Herr Seiters stand neben ihm, Frau Wilms, die Ministerin für innerdeutsche Angelegenheiten, war in der Nähe, Hans Modrow war noch in der Nähe und dann diese vielen tausenden Menschen. Das heißt, dort ereignete sich im Vollzug der Rede eine politische Veränderung. Wir wissen ja, dass er mit der Idee der Konsultationsgruppen beziehungsweise der konföderativen Strukturen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR nach Dresden gefahren war. Und als er dann aus Dresden wieder wegfuhr, wusste er, jetzt kommt die deutsche Einheit, weil die Menschen haben ihm sozusagen diese deutsche Einheit dort oder in seiner Gegenwart diese deutsche Einheit regelrecht ausgerufen. Nicht? Das hatte für mich schon einen total überzeugenden Eindruck, aber dann auch irgendwie etwas politisch, ja, Orgiastisches würde ich fast sagen, nicht? Also danach war klar, das kann jetzt niemand mehr aufhalten. Helmut Kohl wurde auch ein bisschen gefeiert, nicht nur ein bisschen, er wurde gefeiert, fast in einer messianischen Art und Weise, hoch soll er leben und Einheit, Einheit. In der politischen Bewertung würde ich sagen, das große Thema Demokratie, was in der friedlichen Revolution in der DDR auf jeden Fall bis zum 9. November im Mittelpunkt stand, wurde abgelöst durch das große Thema Einheit. Das Nationale begann sozusagen an Dominanz in der politischen Veränderung. Das ist ja nicht einfach dasselbe wie Demokratie, sondern das ist schon eine neue Kategorie, die dort aufgerufen wurde. Und das hat die politischen Veränderungen dann auch im Nachhinein beeinflusst und geprägt.
Sie haben gerade schon diese Wende auf dem Platz beschrieben, dass plötzlich deutsche Einheit war plötzlich klar für die Leute und Sie haben es benannt. Es gab eine Euphorie. Kohl benennt in seiner Rede ja auch die deutsche Einheit als Ziel, aber so klar war das ja eben damals nicht. DDR-Staatschef Hans Modrow betonte noch in der gemeinsamen PK unmittelbar vor der Rede vor der Frauenkirche, dass er an die Existenz von zwei unabhängig voneinander existierenden souveränen deutschen Staaten glaube. Und noch einen Tag vor der Kohl-Rede hatten ja auch seine Meinungsumfrage von Spiegel und ZDF ergeben, dass 70% der DDR-Bürger für einen eigenständigen deutschen Teilstaat votierten. Es gab also relativ viel Unsicherheit und dann eben diese Rede an der Frauenkirche, diese Euphorie dort. Kohl sagte auch später, bis dahin sei er der Meinung gewesen, die Vereinigung der beiden deutschen Staaten sei vielleicht frühestens in 3-4 Jahren möglich, aber Dresden habe ihm dann doch schlagartig bewusst gemacht, dass es viel schneller gehen könnte. Zitat, ich dachte bei mir, die Sache ist gelaufen, das Regime ist am Ende und die Menschen wollen die Einheit.
Ja, ich glaube, Helmut Kohl hat sich während dieser Rede vor der Ruine der Frauenkirche in wenigen Minuten dem Gedanken der deutschen Einheit selbst genähert. Das heißt, wir können ihn ja dabei durchaus beim Wort nehmen, dass er vor dem Dresden-Besuch sich das so schnell noch gar nicht vorstellen konnte. Diese mangelnde Vorstellung der schnellen deutschen Einheit war ja auch der außenpolitischen Situation geschuldet. Das heißt, Deutschland war ja immerhin noch nicht souverän in seinen Entscheidungen. Das heißt, die vier Mächte mussten ja erst noch zustimmen. Aber innenpolitisch und vor allen Dingen aus der Innensicht Dresdens und dieser 60.000 Menschen, die ihn dort gefeiert haben, ja, näherte sich die deutsche Einheit quasi mit 7-Meilen-Stiefeln. Also das war nicht mehr aufzuhalten. Also insofern war es eben nicht eine abstrakte, theoretische Rede vor einem irgendwie gearteten, nicht zu definierenden Publikum, sondern es war ein politisches Ereignis hier kommunizierten zwei politische Kräfte miteinander, nämlich die Bevölkerung der Stadt Dresden und der Umgebung. Das muss man immer mit berücksichtigen. Und der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland in Gegenwart des Ministerpräsidenten der DDR und vor einer internationalen Weltöffentlichkeit. Dresden war ja voller westlicher und östlicher Journalisten. Das heißt, es war ein politisches Ereignis, das die Veränderungen entscheidend prägte.
Haben Sie damals geglaubt, dass weniger als ein Jahr später die deutsche Einheit gefeiert werden würde?
Ach, wissen Sie, ich glaube sehr viel. Und ich will mich da auch gar nicht so sehr nach vorne schieben. Ich habe vielleicht nicht daran geglaubt, dass so schnell die politische Einheit Deutschlands kommen würde. Aber ich war mir damals schon sehr sicher, dass die DDR nicht länger existieren würde, weil die Sogkraft der Bundesrepublik Deutschland in jeder Hinsicht politisch, ökonomisch, finanziell und so weiter so stark war, dass mir die Fantasie fehlte, wie sich angesichts dieser Sogkraft, insbesondere nach der Öffnung der Berliner Mauer und der innerdeutschen Grenze, wie sich angesichts dieser Sogkraft der Staat DDR erhalten könnte. Also da war ich vielleicht absolut nüchtern. Ich habe auch, wenn ich das hinzufügen darf, auch diese großen Hoffnungen, die jetzt mit der Bundesrepublik Deutschland, die ja auch etwas Illusorisches an sich hatten, nicht geteilt, weil mir klar war, dass sich die DDR ganz radikal verändern muss. Und das würde sehr, sehr, sehr viele einschneidende Veränderungen auch in die Lebensgeschichten der Menschen mit sich bringen.
Sie waren damals Vikar an der Hofkirche, haben Sie gerade schon erzählt. Da waren Sie relativ nah dran am katholischen Zentrum. Wie haben die Kirchen diese Ereignisse wahrgenommen, die katholische Kirche?
Nun ja, auf jeden Fall darf ja eine Arabeske nicht fehlen. Das heißt, in den Nachmittagsstunden des 19. Dezember klingelte im Dompfarramt das Telefon. Wir saßen, glaube ich, am Kaffeetisch, wenn ich mich richtig erinnere. Der Dompfarrer Ullmann wird es noch besser wissen als ich. Jedenfalls war am anderen Ende der Leitung der Protokollchef des Bundeskanzlers und bat den Dompfarrer darum, einen Chor zu organisieren, der in der Nähe der Tribüne stehen solle, auf der Helmut Kohl sprechen würde. Und wenn die Rede von Helmut Kohl beendet sein würde, dann solle dieser Chor unmittelbar danach anstimmen: Nun danket alle Gott. Dieser Wunsch war doch etwas ungewöhnlich und er ist auch heute noch erklärungsbedürftig. Ich glaube, er erklärt sich sehr einfach. Im Umfeld von Helmut Kohl hatte man tatsächlich die Angst, dass unmittelbar nach der Rede des Bundeskanzlers die Menschen auf dem Platz die deutsche Nationalhymne, also das heißt die bundesdeutsche Hymne, vielleicht sogar am Ende sogar eine falsche Strophe oder sowas anstimmen könnten und damit ein politisches Erdbeben auslösen würden. Der Dompfarrer hat tatsächlich organisiert und hat es hinbekommen, dass die Kapellknaben mit Konrad Wagner an der Spitze in der Nähe der Tribüne des Bundeskanzlers da standen, und sie hätten auch singen wollen, aber das kam dann nicht dazu, das ging einfach unter. Und die Sorge, die Angst, die da offenbar im Umfeld des Bundeskanzlers existierte, die war insofern unbegründet.
Aber zurück zur Frage, wie die Kirchen diesen Tag wahrgenommen haben.
Die Kirchen spielten in der politischen Veränderungssituation zu dem damaligen Zeitpunkt keine entscheidende Rolle mehr, will ich mal sagen. Ja, schauen Sie, die Grenzen hatten sich geöffnet. Ja, die Gesellschaft demokratisierte sich. Es entstanden und erstarkten politische Kräfte. Das heißt, die Kirchen standen dem Vorgang sicherlich nicht negativ gegenüber, aber sie waren in ihrer wichtigen Funktion, die sie bis zum 9. November hatten, nicht nur als Gastgeber der friedlichen Revolution, sondern auch als Akteure der Revolution, so nicht mehr nötig. Ja, das sage ich gar nicht mit keinem Moment der Traurigkeit, sondern sie hatten ja in einer bestimmten Situation einfach quasi gesellschaftliche Nothilfe geleistet und die war jetzt nicht mehr nötig. Ob jetzt alle Menschen in den Kirchen oder die Kirchenleitungen oder die Bischöfe nun dem Prozess, der radikal und schnell in Richtung deutsche Einheit ging, immer alle positiv gegenüberstanden, das kann ich nicht einschätzen. Da wird es auch viele gegeben haben, die Reserven hatten, aber dieser Prozess, der war nicht aufzuhalten.
Haben Sie Helmut Kohl eigentlich später mal persönlich gesprochen?
Ich habe ihn bei zwei Veranstaltungen, die dann schon ein Jahr später stattfanden, mal die Hand gedrückt. Ja, ich glaube nicht, dass er was mit mir anzufangen wusste, aber ich wusste schon, was mit ihm anzufangen.
Was würden Sie ihm, sagen wir beim Wiedersehen im Jenseits der Einst, im Blick auf diesen Herbst, Winter 89, was würden Sie ihn fragen oder ihm sagen?
Also ich würde ihm auf jeden Fall in aller Bescheidenheit meinen Respekt gegen zum Ausdruck bringen für diese Rede, die er am 19. Dezember 1989 vor der Ruine der Frauenkirche gehalten hat. Ich bin politisch nicht unbedingt ein Freund seiner ganzen Politik, das will ich gar nicht verhehlen. Aber diese Rede war großartig, vor allen Dingen wegen der Fehler, die er nicht begangen hat in dieser Rede. Er hätte so viele Dinge falsch machen können. Er hätte so viele Türen zuschlagen können. Ja, er musste ja an die außenpolitischen Umstände denken. Er musste auch daran denken, dass Hans Modrow noch wenige Meter neben ihm stand und er als ausländischer Staatsgast für Hans Modrow galt. Also da hätte so viel schiefgehen können, bis hin zu gewalttätigen Auseinandersetzungen, weiß Gott, ja. Das hat er alles gekonnt, vermieden. Er hat keine Tür zugeschlagen, hat alle Türen offen gehalten. Ich würde ihm auch sagen, lieber Helmut Kohl, ich möchte auch gern mal so einen großen politischen Bauch haben wie Sie. Denn diese Rede war nicht, so kann man schon sagen, aus dem Kopf gehalten. Also wenn man sich alle Gedanken in dem Moment durch den Kopf hätte gehen lassen, dann hätte man wahrscheinlich kein Wort rausbekommen. Nein, die hat er aus dem Bauch gehalten, hat die Gefühlslage der Menschen aufgenommen und hat sie politisch verbalisiert. Und das war großartig. Respekt.
Vielen Dank, Herr Richter, dass Sie uns mitgenommen haben an diesen besonderen Tag vor 35 Jahren.
Soweit also die Erinnerungen von Frank Richter an den denkwürdigen 19. Dezember 1989. Das war dein erster Gesprächspartner, Karin. Als nächstes war einer dran, der direkt und unmittelbar dabei war, ne?
Genau, Professor Horst Teltschik. Mit ihm habe ich telefoniert. Und er ist schon über 80, hat aber natürlich noch super Erinnerungen an die Zeit.
Und warum?
Weil er damals als Vizekanzleramtschef von Helmut Kohl dabei war und einer der wichtigsten außenpolitischen Berater des Kanzlers auch war. Und maßgeblich an den deutsch-deutschen Verhandlungen während des deutschen Einigungsprozesses 89-90 beteiligt war.
Und wir sagen es vorher, die Telefonqualität ist nicht die allerbeste, aber es lohnt sich mal reinzuhören, weil er einfach schön anschaulich beschreibt, wie das damals war, wie er und Helmut Kohl und noch ein Kollege halt diese Rede auch vorbereitet haben. Ne?
Genau, aber zuerst steigen wir damit ein, dass Herr Teltschik erzählt von dem Gespräch zwischen Helmut Kohl und Hans Modrow, dem DDR-Staatschef damals. Und Herr Professor Teltschik meinte, war doch eher ein bisschen enttäuschend.
Das Gespräch begann aus meiner Sicht in einer fast unerträglichen Weise, weil Herr Modrow, frisch gewählt, nicht spontan das Gespräch damit eröffnete, was er jetzt vorhabe in der DDR an Reformprozessen und Veränderungen. Nein. Er ist in dem alten Stil aller Warschauer Pakt-Generalsekretäre verfallen, wenn man ein Gespräch, in ein Gespräch eintrat, dass sie erstmal so 10, 15 Minuten lang eine Erklärung vortrugen. Also, Herr Modrow erzählte uns nicht, welchen Reformprozess er in der DDR einleiten wolle, sondern sprach über Frieden, Spannung, also das übliche Blabla, das wir in allen Warschauer Paktstaaten in den Gesprächen einleitend immer gehört haben. Enttäuschend seine Einführung.
Dann gab es ja eine gemeinsame Pressekonferenz mit Bundeskanzler Helmut Kohl. Und dann ging es zur Frauenkirche und dann gab es plötzlich eine Planänderung. Eigentlich sollte Helmut Kohl dort nur einen Kranz vor der zerstörten Frauenkirche niederlegen. Und diese Rede, die dann so schlagkräftig war und so wirkmächtig, die war eigentlich gar nicht geplant. Wie kam es zu der Planänderung?
Ja, das kann ich im Detail gar nicht sagen. Ich habe nur die Konsequenz erlebt, denn wir haben praktisch einen Tag vorher erfahren, dass Herr Müller eine Rede halten soll. Und das war eine der schwierigsten Reden in seiner politischen Karriere, denn es sollte eine öffentliche Rede sein. Und das war zu diesem Zeitpunkt eine sehr heikle Rede. Ich war nicht oben auf dem Podium, sondern war in der Menge. Da habe ich verschiedene, unterschiedliche Stimmungen erlebt. Die jubelnden DDR-Bürger, Helmut-Helmut-Rufe. Andere, die nur da standen, Tränen liefen über ihr Gesicht. Und andere, die nur schweigend da standen. Das sind sehr unterschiedliche Reaktionen. Und wir hatten nur einen Tag vorher die Möglichkeit, die Rede vorzubereiten. Drei saßen zusammen, oder wir zwei mit dem Bundeskanzler. Er hatte Papier vor sich, einen schwarzen Stift. Dann haben wir laut gedacht. Das war eine der schwierigsten Reden, wo wir nicht voraussehen konnten, wie werden die Bürger der DDR reagieren. Was soll er in dieser Situation sagen? Was soll er besser nicht sagen? Eine Rede, die Freude bereiten sollte, aber auch beruhigend wirken soll. Also sehr komplex, sehr schwierig, aber es ist optimal gelungen.
Soweit der zweite Augen- und Ohrenzeuge vom 19. Dezember 1989, Horst Teltschik, der also quasi im Team Kohl mit dabei war in Dresden an jenem denkwürdigen Tag. Tja, und dein dritter Gesprächspartner, der ordnet das Ganze für uns jetzt nochmal so ein bisschen aus einer Wissenschaftler-Historiker-Perspektive ein für uns, ne?
Genau, der Professor Michael Gehler lehrt Geschichte an der Universität Hildesheim und hat gerade die Tagebücher von Horst Teltschik genau aus dieser Zeit 1989-90 rausgegeben und erklärt uns auch noch mal ein bisschen, warum das eigentlich außenpolitisch so super heikel war damals.
Herr Professor Gehler, beginnen wir mal etwas spekulativ. Wie wäre die deutsche Geschichte wohl verlaufen, hätte es die Rede von Bundeskanzler Helmut Kohl vor 35 Jahren vor der zerstörten Dresdner Frauenkirche nicht gegeben?
Also Ihre Frage lässt sich am Gehalt, am Inhalt der Rede von Helmut Kohl beantworten. Wenn man bedenkt, was dann geschehen wäre, hätte er diese Rede nicht gehalten. Diese Rede war, denke ich, hatte eine Botschaft der Verbundenheit mit, wie er sagte, seinen Landsleuten. Er spricht sie sogar mit Liebe, Freunde an. Er schafft Vertrauen. Und diese Rede hat meines Erachtens noch eine doppelte Signalwirkung. Auf der einen Seite gibt es eine klare Zusage der Unterstützung für Reformen in der DDR. Und dann spricht auch Kohl ganz persönlich seinen Willen aus zur deutschen Einigung. Und da brandet der Beifall auf. Und diese Botschaft ist angekommen. Andererseits wird immer wieder deutlich, Respekt vor der Leistung der Ostdeutschen, Anerkennung für diese friedliche Revolution, die gewaltfrei verlaufen ist. Er bringt seine Solidarität zum Ausdruck, es ist eine Solidaritätsbekundung. Und er sagt auch, das wird ein schwieriger Weg, aber es wird ein guter Weg. Also wenn man mit Max Weber, dem Soziologen, argumentieren würde, war das eine Rede mit Leidenschaft und Augenmaß. Also er hat zur Besonnenheit aufgerufen, das muss man sich mal vorstellen, hätte er diese Rede nicht gehalten. Die Leute wussten, er ist in Dresden. Er trifft den Ministerpräsidenten der DDR, Hans Modrow. Er hätte die Leute alleine gelassen. Er hätte die Leute ohne Orientierung, ohne Zielvorgabe gelassen. Die Leute wären wahnsinnig enttäuscht gewesen. So hat er den erwartungsfrohen Ostdeutschen an diesem Tag ein Gefühl der Sicherheit gegeben, Vertrauensbildung, hat aber auch daran erinnert, vergessen wir nicht, Deutschland ist mitten in Europa, wir haben Nachbarn, wir müssen vorsichtig sein. Und so gesehen war das eine sehr gelungene Rede, wie ich finde. Er hat diesen Balanceakt, diesen Drahtseilakt aus meiner Sicht als Historiker rückblickend bravourös bestanden und die Leute hatten ein gutes Gefühl und es kam auch nicht zu irgendwelchen Unmutsäußerungen, zu Unruhen oder gar zu Ausschreitungen oder Rebellionen. Es war eine gelungene Sache.
Sie haben es gerade schon gesagt, es war ein Drahtseilakt. Vielleicht können Sie unseren Hörerinnen und Hörern noch mal kurz erläutern, warum die Rede gerade außenpolitisch eine ausgesprochen heikle Angelegenheit war.
Dazu muss man die unmittelbare Vorgeschichte in den Blick nehmen. Ungefähr 3 Wochen vorher hatte Kohl im Bundestag eine Rede gehalten und ein 10-Punkte-Programm entwickelt, skizziert, was der zukünftige Weg der deutsch-deutschen Beziehungen sein könnte. Informiert waren nur zeitversetzt durch die Zeitverschiebung, durch die Zeitverzögerung die Amerikaner, also das Weiße Haus und Präsident Bush. Aber alle anderen wurden nicht konsultiert, wurden nicht eingebunden, nicht einmal der Koalitionspartner Hans-Dietrich Genscher von der FDP. Diese Rede hat viel zu Ablehnung, Unverständnis, zu Irritationen geführt. Ein paar Beispiele. Der seinerzeitige italienische Außenminister sprach von der Existenz zweier deutscher Staaten. Für Margaret Thatcher, die britische Premierministerin, stand die deutsche Frage, trotzig wie sie war, nicht auf der Tagesordnung. Gorbatschow war absolut dagegen. Sein Außenminister Shevardnadze verglich diese Rede von Kohl am 28. November 1989 im Bundestag mit einem Vorgehen, das Hitler gleichen würde. Mitterrand war schwer irritiert und Kohl hat aus dieser Sache gelernt. Er war für Dresden praktisch vorgewarnt. Die Ablehnung war doch erheblich, auch vom niederländischen Ministerpräsidenten Ruud Lubbers. Und so gesehen ging er mit diesem Gefühl auch der Disziplin, der Besonnenheit, des ruhig und besonnen Agierens nach Dresden. Und das, glaube ich, war die Marschroute, mit der er diese Rede angegangen ist. Und er war gut beraten, weil er wusste über das Misstrauen der Nachbarn und der vier Mächte-Partner. Eigentlich waren nur die Amerikaner wirklich für eine beschleunigte deutsche Einigung. Alle anderen waren skeptisch. Für Mitterrand ging das alles viel zu schnell. Und insofern hat Kohl, denke ich, das richtige Timing und den richtigen Ton für die Rede in Dresden vor der Frauenkirche gefunden.
Wie reagierten denn die Alliierten, die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs, im Nachgang auf diese Rede?
Das ist bemerkenswert. Die Frage zeigt doch den Unterschied. Die Reaktionen fielen ganz anders aus als nach dieser Bundestagsrede vom 28. November. Die Reaktionen waren gelassener, sie waren freundlicher, sie waren verständnisvoller. Die Botschaft ist angekommen, dass Kohls Rede auch beruhigend wirkte. Auch in Moskau gab es, wie wir wissen, Erleichterung. Allerdings muss man sagen, bei Mitterrand blieb das Misstrauen, blieb die Skepsis. Einen Tag nach der Abreise von Kohl aus Dresden traf sich Mitterrand mit dem damaligen Staatsratsvorsitzenden Gerlach und mit Ministerpräsident Modrow in Berlin. Dort wurde ein Handelsvertrag zwischen DDR und Frankreich ausverhandelt. Mitterrand ging dann auch nach Leipzig in die Nikolaikirche, hat einen Vortrag gehalten vor Studierenden an der Karl-Marx-Universität, um sozusagen den Studierenden eine Lektion über deutsche Geschichte zu halten. Er hat sich unter die Leute gemischt, er hat herausfinden wollen, wie die Stimmung war. Also es blieb Skepsis und es zeigt einmal mehr, dass Kohl gut beraten war, so zu agieren auf dieser improvisierten Tribüne im Schatten der Frauenkirche in Dresden vor einem jubelnden Fahnenmeer. Und dazu kommen wir vielleicht noch später.
Und wie empfand Hans Modrow das, was da vor der Frauenkirche geschehen ist? Sie haben ihn ja auch im Rahmen Ihrer Forschung befragt. Er war ja nun ganz klar für eine Zwei-Staaten-Lösung und nicht für eine Wiedervereinigung.
Ja, das ist eine ganz interessante Frage. Und wir müssen einfach auch im Sinn des Audiatur et altera pars, also auch die andere Seite, hören und versuchen, das zu rekonstruieren. Ich war mit einem Kollegen 6-mal in Berlin, um Hans Modrow, also Dutzende von Stunden wirklich zu interviewen, zu allen möglichen Themen. Und es war sehr interessant, wie er das aus seiner Sicht schilderte. Also er meinte, es ist nicht so gewesen, dass auf dem Rollfeld beim Ankunft der Sondermaschine, die übrigens nur mit alliierter Genehmigung in Dresden landen konnte und nach Sachsen fliegen konnte, dass da kaum Menschen gewesen seien, maximal auf der Terrasse einige Unentwegte so ungefähr. Aber er hat nicht erwähnt, dass der Autokorso, der dann in die Innenstadt fuhr, also von Menschenmassen an beiden Straßenseiten umsäumt war, jubelnde Menschen, aber auch Gesichter, die verlegen waren, die nicht wussten, wohin die Reise geht. Und dann meinte er, Modrow brachte zum Ausdruck, er hätte so viele grün-weiße Sachsen-Fahnen und auch schwarz-rot-goldene Flaggen ohne DDR-Emblem wahrnehmen können. Und er fragte sich, woher diese Flaggen denn alle kamen. Und seine Antwort war etwas lapidar, lakonisch: im Konsum oder im Zentrum Warenhaus hätte man solche Flaggen nicht angeboten. Was er sagen wollte, da hat die CDU offensichtlich etwas nachhelfen wollen mit diesem Fahnenmeer. Was sehr interessant ist, was er uns wortwörtlich gesagt hat, nicht ohne Bitterkeit. Ich zitiere mal aus Modrows Aussagen. Zitat: die vor der Frauenkirche versammelten Sachsen kriegten sich nicht ein. Sie warfen sich dem Kanzler an den Hals und zu Füßen, beides gleichzeitig. Ihm gefiel es sichtlich. Er meint Kohl, er spürte, wie er später den Mantel der Geschichte am Zipfel festhielt. Um das weiterzuführen, für Modrows Einschätzung und Beobachtung war Dresden für Kohl der Rubikon. Nachher gab es kein Halten mehr für ihn. Es ging nur noch nach vorn. Und die Zielrichtung aus Sicht von Modrow war dann, Kohl steuert ganz klar auf die deutsche Einheit zu. Wenn Sie mich fragen, wird sehr deutlich, dass durch diese Rede Kohls in Dresden Modrow immer mehr in den Schatten von Helmut Kohl gerät. Und er musste sich im Klaren sein, die Mehrheit der dort versammelten Tausenden von Menschen wollten Kohl hören und nicht ihn, Modrow. Also im Grunde war das der Beginn des schleichenden Bedeutungsverlustes dieses Reformsozialisten Modrow, der immer mehr in den Schatten von Helmut Kohl geraten ist.
Wenn man nun diesen Dresden-Besuch und die Rede zeitgeschichtlich einordnet, kann man dann von einem Wendepunkt sprechen? Helmut Kohl selbst sprach von einem Schlüsselmoment, einem ungeplanten Turbo-Booster für die deutsche Wiedervereinigung?
Also ich würde sagen, es war die schwierigste Rede, die Helmut Kohl jemals halten musste in seiner langjährigen Karriere als deutscher Bundeskanzler. Es war eine historische Rede. Es war, wie gesagt, ein Balance- und Drahtseilakt, den er bestanden hat. Wendepunkt klingt vielleicht etwas zu dramatisch. Ich denke, es war ein richtungsweisendes Ereignis. Kohl hat als Historiker begriffen, da rauscht der Mantel an ihm vorbei. Er muss ihn erhaschen. Er muss, wie Modrow sagte, den Zipfel ergreifen. Er hat den Ostdeutschen Hoffnung, Mut und Zuversicht vermittelt. Und so gesehen war es ein Beschleuniger einer Entwicklung für all jene Menschen, das war die Mehrheit, die dort versammelt war, die den Glauben an eine geeinte deutsche Nation noch nicht aufgegeben hatten. Und die Mehrheit der Zuhörerschaft hat dadurch Erleichterung und Freude vermittelt. Also ich würde sagen, es war ein Beschleuniger, es war ein Katalysator. Und Kohl hat damit auch eines signalisiert: aus deutscher Sicht, aus bundesdeutscher Sicht wird die deutsche Einigung in geregelten, ruhigen Bahnen verlaufen. Und noch viel wichtiger, die deutsche Frage ist unter einem europäischen Dach zu lösen. Also er gab auch diese Vision eines weiter zu einenden Europas, in dem die Regelung der deutschen Frage einzuordnen ist. Und insofern war es in jedem Fall eine historische Rede und höchst bedeutsam. Und auch mit Blick auf die Westmächte, auf die übrigen Nachbarn, hatte sie eine Zusicherung gegeben, dass es kontrolliert, vernünftig ablaufen wird.
Herr Professor Gieler, haben Sie ganz herzlichen Dank für diese Einordnung.
Sehr gerne.
Professor Dr. Michael Gieler mit der historischen Perspektive auf die Ereignisse vom 19. Dezember 1989. Und damit sind wir so gut wie am Ende unserer heutigen Podcast-Folge. Wir haben beim Hören dieser Gespräche und beim Führen dieser Gespräche beide gemerkt, wir beide waren zu der Zeit, ja, im selben Alter, wir waren Kinder. Ich auf der Seite, auf der Dresdner Seite sozusagen, du auf der anderen Seite Deutschlands. Wie hast du das damals mitbekommen? Ich muss ehrlich sagen, wir haben zwar sehr viel von der Wende und der friedlichen Revolution mitbekommen als Kinder, weil plötzlich sich so viel verändert hat. Aber die Rede da in Dresden, die habe ich im kleinen Städtchen Werdau auf der anderen Seite Sachsens ehrlich gesagt gar nicht so bewusst mitbekommen. Wie war das bei dir?
Also ich war 13 am Niederrhein und die Wende, die Wiedervereinigung, der Mauerfall, das waren für mich lange Zeit nur Bilder aus dem Fernsehen. Ich hatte überhaupt keine Vorstellung davon, was das eigentlich bedeutet.
Aber umso cooler, jetzt in dieses Thema auch mal einsteigen zu können und auch so viel auch nochmal zu lernen, jetzt 35 Jahre danach, ne?
Ist krass, ist wirklich krass.
Und jetzt freuen wir uns natürlich auf eure Gedanken und eure Meinungen oder auch vielleicht gerne an eure Erinnerungen. Was sagt ihr zu dem 19. Dezember 1989? Schreibt uns gerne bei Instagram, Facebook oder Podigy oder über die Websites der Katholischen Akademie lebendig-akademisch.de. Den Link zum Tagebuch von Horst Teltschik, das der gemeinsam mit Professor Gehler auch neulich in der Katholischen Akademie in Leipzig und in Dresden vorgestellt hat, den findet ihr in den Shownotes, also im Begleittext zur heutigen Folge. Und das war's auch beinahe hier im Podcast mit Herz und Haltung für das Jahr 2024. Natürlich gibt es noch den vierten Teil unseres großen Advents-Specials mit Dr. Annette Janssen. Der kommt am Samstag, am 21. Dezember in gewohnter Weise. Und so viel können wir schon mal verraten, es wird himmlisch und adelig. Es geht natürlich nochmal um die Weihnachtskrippe, neu gelesen, neu gedacht. Lohnt sich. Und für alle Quereinsteiger, ein Link zur Playlist mit allen bisherigen Folgen unseres Advents-Specials findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Und wenn euch gefällt, was wir hier Woche für Woche für euch tun, dann lasst doch bitte mal eine gute 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts da. Abonniert uns, um nichts zu verpassen von dem, was wir im kommenden Jahr für euch vorbereiten. Und vielen Dank, dass ihr uns weiterempfehlt, dass ihr anderen davon erzählt, dass es diesen kleinen Podcast hier gibt. Erzählt der großen, weiten Welt von den kleinen Podcasts da draußen. So, liebe Karin, danke, dass du hier im Studio warst. Du machst heute mal am Schluss das, was ich sonst immer mache und du sagst mal, wer bei dem Podcast hier alles mitgemacht hat.
An der heutigen Folge mitgearbeitet haben Sebastian Ruffert, Maria Minkner, Jonathan Burger, Emily Siegel, Daniel Heinze und ich, Karin Wollschläger.
Und wir beide sagen jetzt Tschüss.
Und ein frohes Weihnachtsfest allen.
Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz.